Ja, vielen Dank. Hallo, auch von meiner Seite. Mich freut es auch riesig, dass ich heute mal wieder hier sein kann. Es ist doch schon fast 2 Jahre her, dass ich das letzte Mal gepredigt habe. Es war irgendwann im Mai 2014, glaube ich. Ja, genau. Und jetzt, ja, wir sind ja eigentlich am Anfang, in der Anfangsphase waren wir ja so mit ICF Schaffhausen, ICF Singen zusammen. One Church, Two Locations, haben Multisite gelebt, dass wir eine Kirche nur an 2 Standorten sind. Und dann sind wir ja seit Januar 2015 eigenständige ICFs jeweils. Und auch in Singen vor allem war natürlich das eine große Veränderung auch, weil genau, wir waren vorher hier sehr angekoppelt, hatten viel Ressourcen von euch, vielen Dank, zehren können. Plötzlich waren wir auf uns alleine gestellt, da haben wir dann gemerkt, boah, ganz schön viele Sachen, die man da so zu tun hat und die man da macht, wo man erst gar nicht gewusst hat. Und es wurde einfach gemacht und plötzlich muss man das selber machen, ja. Und das jetzt... Ja, wollte ich einfach auch nochmal Danke sagen im Namen vom ICF Singen für alles, was ihr investiert habt in uns. Und ihr habt wirklich uns auch geholfen, dass wir jetzt wirklich zum Fliegen kommen konnten und können. Und es ist einfach auch schön, was Gott in Singen tut. Und ich finde es auch toll, was hier der Michel und Sendle hier machen. Ja, und ich möchte einfach auch, genau, ihnen einfach auch einen Dank aussprechen für ihr Herz, das sie hier reingeben. Ich finde es Hammer, sie sind so einfach so Herzensmenschen, sie sind so Familienmenschen, die lieben es einfach, Gemeinschaft zu haben. Ich glaube, das ist auch wirklich was mega Wichtiges und Besonderes und ihr dürft euch da wirklich dankbar schätzen, dass ihr einen Michu habt, dass er wirklich auch diese Church Family mit euch zusammen bauen kann, weil Kirche ist eine Familie, das ist nicht nur ein Ort, wo ich hinkomme und dann gehe ich wieder nach Hause und das war's, sondern tatsächlich, das ist ein Ort, wo wir Familie bauen, wo wir Familie leben. Und auch wenn du heute das erste Mal da bist, möchte ich auch herzlich willkommen sagen, hier in dieser Familie, fühl dich wie zu Hause und fühl dich einfach wohl. Ja, das ist, darum machen wir das hier alles. Ich möchte am Anfang gerade noch kurz beten und dann steigen wir zusammen ein. Ist das okay? Hey Vater, ich danke dir so sehr für diesen Morgen und ich danke dir für jede einzelne Person, die hier ist. Ich danke dir, dass ja jeder hierher gekommen ist mit einer Erwartung, was Neues von dir zu hören und ein Erlebnis mit dir zu haben, Herr. Und ich bete einfach, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, dass wir empfänglich sind für dein Wort. Heiliger Geist, ich lade dich wirklich ein, hier diesen Raum hier zu erfüllen, dass du jetzt auf jeden Einzelnen kommst, dass du jetzt die Herzen berührst und dass du jetzt meinen Mund einfach dazu gebrauchst, in die Herzen zu reden. Ich danke dir, Jesus. Ja. Amen. Amen. Ja, so ich bin David Rominger, ich bin vom ICF Singen. Hier habe ich ein Bild von meiner Frau und mir, Sarah. Sie kann heute leider nicht da sein, da sie in Singen predigt. Aber da haben wir irgendwie das Einzige, ne, das ist ja auch schon jetzt 1,5 Jahre her, wir sind seit 1,5 Jahren verheiratet. Und genau im nächsten Bild seht ihr noch das ICF Singen. Wir haben uns dieses alte Kino umgebaut, sind auch echt schön, auf welchem Kurs wir da gerade sind. Ich finde es echt toll. Es geht ganz vieles und es ist echt was Tolles, wo ich riesig dankbar bin. Ich möchte jetzt hier mit was Kleinem mal einsteigen. Ich habe euch hier einen Flipchart. Ich habe gesehen, ihr habt ziemlich viele Schwangere hier, gell? Haben wir hier ein paar Schwangere? Albi auch, ja. Man sieht es, genau. Ja, ich fühle mich auch manchmal wie so schwanger, aber dann war es die Phase, gell? Und dann... Also wenn die Kinder nochmal aufwachsen, dann kommen sie ja so in diese Kleinkindphase, wo sie dann anfangen zu malen. Ja, und dann nehmen sie einen Stift in die Hand und kommen dann mal in so ein Bild und sagen, guck mal Mama, ich habe ein Bild gemalt. Okay, ja, genau, danke, schön. Was ist denn das so? Das ist ein Hund, sieht man doch. Ah, ja klar, ein Hund, genau. Sagt er nicht Hund oder Hund? Hund. Okay, dann kann man mit H schreiben. Hätte ja sein können, ne? Man hätte ja hier einen Zehner vorne hin machen können. Das ist ja ein Schweizer Hund, ein Hund. Okay, ein Hund. Ah, oh, toll. Und Mama, ich habe noch mal ein Bild gemalt. Oh ja, toll. Was ist denn das dann Schönes? Das ist doch ein Pferd, sieht man doch. Ah ja, okay, dann schreib mal Pferde. Pferd drunter. Weil wenn wir dann der Oma dieses Bild geben, dann weiß sie auch, was es genau ist, oder? Ich möchte das Bild jetzt eigentlich mal auf uns als Christen übertragen. Ganz häufig leben wir irgendwas dahin, aber wenn man es nicht drunter schreibt, dass wir Christen sind, erkennt man nicht, was es ist. Und man erkennt sogar nicht mal einen Unterschied zu irgendjemand anders, der irgendeinen anderen Müll zusammenlebt. Ich fühle mich da ziemlich ertappt in diesem Bild. dass man eigentlich drunter schreiben muss, ich bin Christ. Oder im Facebook posten, schau mal, ich gehe in die Kirche. Finde ich was Gutes, dass wir das auch so bezeugen. Aber wenn es seinem Lebensstil nicht zeigt, wenn man es nicht erkennt, dann ist es völliger Chabis. Ja? Dann ist es nichts. Wir sind dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Als Christen sind wir dazu beauftragt, an unserem Leben das zu erkennen, dass wir Christen sind. Es geht nicht darum, dass ich jetzt in die Kirche gehe und es toll finde oder vielleicht sogar noch beim Worship die Hände hebe. Oh Gott, du kannst so dankbar sein, dass ich meine Hände hebe. Und hoffentlich sehen es die Leute um mich rum. Um das geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass Veränderung stattfindet, dass man erkennt, dass er plötzlich ein Hund daraus wird. Dass man wirklich dann erkennt, ah okay, jetzt sind es die Züge. Dass unser Umfeld, dass dein Umfeld an dir erkennt, ah okay, diese Person ist Christ. An dem ist was anders und ich möchte es auch haben, wie der es hat. Jesus wurde mal gefragt, hey Jesus, was ist das wichtigste Gebot, das wir halten sollen? Und Jesus hat dann gesagt, es ist zum einen, liebe Gott von ganzem Herzen. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Und aus diesem Doppelgebot der Liebe raus, aus dem entsteht sozusagen unsere Veränderung, dass wir dann dementsprechend verändert werden, dass Menschen das an dir erkennen. Wenn du Gott liebst und anfängst, deinen Nächsten zu lieben, wirst du immer mehr in das Bild von Jesus verändert. Sozusagen unser Auftrag als Christ ist, wie kleine Christusse zu werden. Ja, Christen, da steckt ja Christus, also Jesus sozusagen drin. Das ist unser Auftrag, wir sind Christen, so kleine Christusse. Das ist unser Auftrag. Das ist der Auftrag. Und je mehr wir dieses Doppelgebot leben, desto mehr werden wir wie Jesus. Und das ist der Auftrag. Ich möchte dich jetzt mal einfach fragen, so, wenn du dein Leben anschaust, siehst du aus wie so etwas hier? Wenn du dein persönliches Glaubensleben anschaust, siehst du so aus? Oder so? Oder erkennst du keinen Unterschied? Und denkst du, ja, stimmt, ey, Mist, keine Ahnung. Und genau in das müssen wir heute eigentlich einsteigen. Und zwar ist der Titel heute der Predigt, liebst du mich? Weil das ist die Frage, die Jesus Petrus ganz am Ende von seinem Lauf gestellt hat. Und ich möchte jetzt zusammen da mal in die Bibel einsteigen und die Stelle anschauen. Können wir alle mal die Bibeln rausholen. Alle Bibeln raus und dann einander Bibel-High-Five. Wer hat alles die Bibel dabei? Ja, so gut, hey. Ich gehe in die Kirche mit Bibel, so wie ich in Sport mit Turnschuhen gehe. Ja? Deshalb habe ich eine Bibel dabei. Und dann gehen wir mal ins Johannesevangelium, Kapitel 21. Johannesevangelium, Kapitel 21. In Vers 15 bis 17. Kurz zur Vorgeschichte. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Die Jünger waren dann ziemlich depri, weil Jesus ja tot war. Und dann ist er auferstanden, haben sie es gar nicht geblickt, dass er es ja ist. Und dann haben sie es doch verstanden. Und dann waren die Jünger dort am See fischen wieder, haben nichts gefangen. Und dann kommt Jesus wieder daher und sagt, hey, komm, jetzt geh nochmal fischen. Und dann haben sie nochmal einen riesen Fischfang. Und dann kommen sie aus dem Wasser raus, haben gefrühstückt. Fisch zum Frühstück ist sicher auch was Spannendes, ja, wenn wir hier so in der Bibel schauen. Und dann sind wir eigentlich in dieser Textstelle, wo wir jetzt sind, Vers 15. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Okay, gut. Dann Vers 16. Jesus wiederholte die Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Und Vers 17. Noch einmal fragte er ihn. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Da haben vielleicht der ein oder andere schon mal eine Predigt drüber gehört, wie man jetzt die verschiedenen Liebesbegriffe auslegt. Das mache ich heute nicht. Ich möchte ein bisschen pragmatischer heute da vorgehen. Ich finde es ziemlich spannend. Diese Stelle ist wie die Abschlussprüfung von Simon Petrus. Ja, so, das ist wie die letzte Begegnung im Johannesevangelium. mit Jesus und Petrus. Und ich stelle es mir ein bisschen so vor, das ist wie wenn Jesus dort jetzt zu Petrus kommt und sagt, hey, bevor ich jetzt in den Himmel gehe und du der Fels dieser Kirche sein wirst, auf der das Christentum aufbauen wird, noch kurz zum Abschluss, nur zum Abchecken, liebst du mich eigentlich? Ist ja schon ein bisschen ironisch, oder? Warum stellt Jesus diese Frage nicht mal früher? Warum gerade am Ende? Warum gerade dort? Und dann sagt Petrus, ja, natürlich liebe ich dich. Und dann sagt Jesus, aber liebst du mich? Ja. Und dann stellt Jesus die Frage nochmal und fragt nochmal, Petrus, liebst du mich? Und da wird er traurig und da ist er wie am Grund und dort an der Basis von der Ehrlichkeit. Ja, da ist er wie 100% ehrlich dann an dem Punkt. Wenn er dann traurig wird und sagt, hey, du weißt alles und du weißt, dass ich dich habe. Und wenn Petrus es am Ende so sagt, der ist dann wie die Zusage von Jesus, okay, und jetzt bist du ready, jetzt weide meine Schafe. Diese Frage, diese Dreifachfrage, die kann man zum einen darauf auch beziehen. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. So als er gekreuzigt wurde, hat Petrus ihn dreimal verleugnet. Sagen manche, ja gut, deshalb hat Jesus ihn noch dreimal gefragt, um es dreimal wieder gut machen. Kann auch sein, aber ich finde es auch ziemlich spannend. So die Frage, ganz am Ende von der Laufbahn, fragt Jesus nach der ersten Priorität, nach der zweiten Priorität und nach der dritten Priorität. Priorität 1, Petrus, liebst du mich? Und wenn du mich liebst, hey, dann Priorität 2, liebst du mich? Und Priorität 3, liebst du mich? Er fragt nicht, hey, findest du meine Jünger cool? Oder gehst du gern in die Synagoge, Petrus? Weil das brauchst du jetzt. Oder liest du häufig in der Tora? Oder was auch immer. Das fragt Jesus Petrus nicht. Er fragt als allererstes, liebst du mich? Und dann liebst du mich und liebst du mich. Und ich möchte das jetzt mal dir die Frage stellen. Hier sind wir auch beim ersten Punkt. Wie ist deine Liebe zu Jesus? Wie ist deine Liebe zu Jesus? Was ist, wenn Jesus dir jetzt diese Frage stellen würde? Das ist wie so, wo Jesus dort den Herzschlag misst von dir. Hey, liebst du mich? Ah ja, ich check mal kurz ab. Wo misst man hier, da, so auch immer. Ich bin kein Krankenpfleger. Liebst du mich? Oder liebst du mich? Was würdest du antworten, wenn du jetzt gefragt wirst, hey, so und so, liebst du mich? Wirst du vielleicht zuerst sagen, ja klar, liebe ich dich. Ich gehe in die Kirche, hey. Also vor ein paar Jahren, hey, da war ich mal voll on fire, Jesus, you know? Und dann stell dir vielleicht nochmal diese Frage und frag nochmal, liebst du mich? Und dann merkst du so, puh. Ja, so, ich dachte schon, aber irgendwie gewisse Punkte in meinem Leben, wo ich dir garantiert nicht unterstelle und wo ich dich wirklich vergessen habe in der letzten Woche. Und eigentlich, wahre Liebe sieht eigentlich anders aus. Eigentlich, ich weiß nicht. Und dann stellt Jesus dir nochmal diese Frage. Sozusagen, und jetzt bist du ehrlich. Und dann sagst du vielleicht, okay, Jesus, ich weiß, häufig merke ich es, dass ich dich eigentlich zu wenig liebe. Aber ja, aus tiefstem Herzen eigentlich, vom Grund her, möchte ich dich lieben. Und mein Herzschlag ist dafür, dich zu lieben. Aber es fällt mir oft so schwer. Ich weiß nicht, was jetzt deine Antwort wäre auf diese Dreifachfrage. Aber hier sind wir am Kern. Und das ist die Hauptfrage, die du dir stellen musst. Nicht, gehst du in die Kirche? Ja, bist du jetzt? Also blöde Frage, ja. Oder irgendwas anderes, sondern wirklich, liebst du Jesus? Liebst du Jesus? Das ist alles. Das ist alles. Und ich möchte heute da auch ein bisschen noch drauf eingehen, wie wir dort vielleicht tiefer kommen können, wie wir vielleicht mehr noch in diese Liebe einsteigen können. Das Spannende ist zum Beispiel Petrus. Er hat ja vorher alles erlebt. Er ist selber mit Jesus gegangen. Er hat Wunder erlebt. Er hat selber Wunder schon vollbracht. Er hat gesehen, wie Jesus gelehrt hat. Er hatte Jesus als den Teacher. Er hatte das alles live, was wir heute lesen und noch viel, viel, viel mehr. Petrus hat alles erlebt. Aber das hält Jesus nicht von der Frage ab, diese Frage zu stellen. Und deshalb ist es sehr, sehr, sehr legitim, dass Jesus auch dir diese Frage stellt. Und dich zu fragen, wie ist es bei dir? Wenn er es schon Petrus fragt. Und es ist, ja, was ich hier auch rauslege, es ist wichtig, dass wir Erlebnisse hatten, dass wir mal on fire waren. Aber es geht um die Frage, wie ist es jetzt? Wie ist jetzt heute dein Stand? Wie war in der letzten Woche dein Stand? Und wie wird es in der nächsten Woche sein? Um das geht's, um die Basis. Und hier kommen wir jetzt eigentlich zum nächsten Punkt. Und zwar, liebst du Jesus um seinetwillen oder um deinetwillen? Liebst du Jesus, weil du wieder von ihm bekommst? Oder liebst du Jesus, weil er einfach Gott ist? Gehst du in die Kirche oder fängst du an zu beten, weil du Probleme hast und jetzt eine Lösung möchtest? Oder suchst du Gott, weil du eine Begegnung mit Gott haben möchtest, weil er Gott ist? Ich glaube, ganz häufig ist das Problem, dass wir als Christen mehr Gottes Hand suchen als Gottes Gesicht. Dass wir häufig mehr schauen, was kann jetzt Jesus wirken, was kann er jetzt für ein Wunder vollbringen, als das, dass du tatsächlich mit ihm läufst und mit ihm eine Begegnung hast und mit ihm sprichst und mit ihm Zeit verbringst. Suchst du Gottes Hand mehr als sein Gesicht? Das ist meine Frage an dich. Ich glaube, häufig haben wir auch diesen Kaugummi-Automaten-Glauben. Ja, da hat man diesen Kaugummi-Automat und sagt, Gott, jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, ich bräuchte mal wieder eine Gebetserhörung. Ja, dann werfe ich hier meine, wie viel habt ihr hier? 50 Cent ist in Deutschland wahrscheinlich hier 2 Franken. Werfen wir dann rein und drehen, ja. Und dann, gut, Gott, danke, ja, jetzt habe ich sie hier und dann ist wieder gut. Jetzt ist wieder so schlimm bei mir und ich gehe mal wieder zu. Gott, ich spreche mal wieder deine Hilfe. Ja, genau, und dann gehen wir weg. Nee, so ist Gott nicht. Gott ist nicht dieser Kaugummi-Automaten-Gott. Gott ist der persönliche Gott. Gott möchte eine persönliche Beziehung mit dir leben. Und das sage ich auch jedem, der schon 50 Jahre Christ ist, was auch immer. Weil das ist einfach das Wichtigste. Und weil, das vergesst mir auch so häufig. Und ich laufe jetzt auch seit circa 10 Jahren mit Jesus. Und ich merke einfach auch, wie ich mich immer wieder zurückbesinnen muss. Ich muss eine Beziehung leben. Selbst als Pastor, wo man denkt, oh, der ist ja der Heilige und der ist ja sozusagen sein Bodenpersonal, der sozusagen direkt mit ihm den Draht hat. Ja, ich bin vielleicht in einer exekutiven Funktion, dass ich hier predige. Aber es ist genauso, dass ich den Kontakt mit Gott suchen muss. Jeden Tag aufs Neue. Und mich immer wieder zurückbesinnen muss, bin ich überhaupt noch mit Gott dran? Ich kenne so viele Menschen und Pastoren, die predigen und lassen da irgendwas raus und hauen da auf den Putz. Aber leben nicht mal eine persönliche Beziehung mit Jesus. Wenn man fragt, wie sieht dein Gebetsleben aus? Es ist trocken. Es ist eine Wüste. Ja. Keines davor geschont. Und deshalb ist es auch eine wichtige Frage, dass du dich auch fragst, wie sieht deine Beziehung mit Gott aus? Suchst du die Gegenwart Gottes? Ja, diese Liebe zu suchen bei Gott, diese Gegenwart Gottes zu suchen. Oder geht es darum, es eine coole Kirche zu machen? Ich bin Fan von ICF, weil ich was so Gutes finde, dass Kirche aktuell ist und am Puls der Zeit und dass ich meine Freunde bringen kann und sie nicht abgeschreckt werden, sondern es ansprechend finde ich super wichtig. Aber wenn es nur darum geht, dass es cool ist, dann sind wir am falschen Ort hier, dann können wir in eine Disco gehen. Ja? Sonst geht um die Gegenwart Gottes, dass wir hier Gottes Gegenwart erleben, dass der Heilige Geist hier unsere Herzen berührt und verändert. Ja? Und hier kommen wir jetzt eben zu meiner Veranschaulichung. Ich habe meiner Frau ihre Spaghetti- und Nudelgläser geklaut. Und zwar möchte ich hier diese zwei Sachen hier veranschaulichen. Ich habe hier einmal ein Glas mit so kleinen Bällen drin. Sieht deutlich schöner aus, oder? Sieht deutlich schöner aus als dieses Glas hier. Mit den Steinen drin und so. Und jetzt stell dir vor, diese Bälle sind wie Gott als Konzept in deinem Leben. Ja, hast du dir schön rund hingeformt und alles. Ja, sieht toll aus, ein bisschen bunt. Ja. Und dann, wenn du aber Gott als Konzept in deinem Leben mit deinem Leben tatsächlich vermischst, dann verdrängt dein Leben Gott. Dann schwimmen diese Bälle hoch und dann lässt sich dein Gottesbild von deinem Leben formen. Wenn wir jetzt aber mal schauen hier, wenn Gott die Realität in deinem Leben ist und du die Gegenwart suchst und du machst hier, dein Leben vermischst du mit Gott als Realität in deinem Leben, dann formt sich dein Leben, das Wasser ist sozusagen dein Leben, um die Steine herum. Gott bleibt fest, Gott ist der Fels und verändert dich. Hier, in diesem Beispiel, veränderst du Gott. Hier verändert Gott dich. Ja? Sehen wir so alle. Ja. Schön. Ich sehe es so, das ist ein Riesenproblem. In unserer heutigen Gesellschaft, in unserer Postmoderne, ja? Ist ja was Gutes, Individualismus und jeder kann, was er will und machen und seine eigene Meinung. Ich lasse dich stehen, was du denkst und so, ja? Aber wenn wir so anfangen, mit Gott umzugehen, dann sieht unser Leben bald ziemlich shitty aus. Dann sieht es langsam ziemlich blöd aus. Ja, dann fragst du dich vielleicht auch, warum habe ich keinen Halt? Warum verändert Gott mich nicht? Warum wird in meinem Leben nichts verändert? Kann ich dir erzählen, weil Gott nur ein Konzept in deinem Leben ist. Weil du nicht dein Leben von Gott prägen lässt, sondern weil du Gott prägen möchtest. Weil du sagst, dieser Wert, der ist in der Bibel vertreten. Aber hey, ich sehe das anders. Nee, also ich passe jetzt mir die Bibel mal so hin. Mein Bibelbastelbogen passe ich mir an, dass es gerade so ist, ja, wie es jetzt so ja, für mich passt einfach, für mich gut ist. Ja? Das ist ja nicht mehr zeitgemäß, die Bibel. Und hier denkst du vielleicht zuerst, hey, das sieht aber mal ziemlich heavy aus. Ist auch heavy, ja? Deshalb trainiere ich immer auch. Es ist auch ziemlich, ja, das sieht vielleicht auch manchmal nicht so schön aus, nicht so schön geformt, nicht so schön rund. Aber dafür ist es tatsächlich ein Fels. Und da wirst du tatsächlich verändert. Und es ist ein Prozess, dass wir dorthin kommen. Aber das ist unser Auftrag. Das ist genau das, wo Jesus Petrus fragt, liebst du mich? Weil genau die Liebe ist der Grund dafür, dass Gott schwerer wird als unser Leben. Dass Gott mehr Gewicht hat in deinem Leben, als dein Leben selbst hat. Dass Gottes Vorstellungen, Gottes Wünsche größer sind in deinem Leben, als deine eigenen Wünsche und Vorstellungen. Wenn in der Bibel über 2000 Stellen über Haushalterschaft, über Verwalterschaft ist, wie wir mit Geld umgehen, dann bedeutet das, Gott hat da einen Gedanke dahinter. Aber wenn du sagst, hey, also Gott überhaupt mal 10% zu geben, was für ein Schwachsinn, ich bilde es mir selber. Und dann fragst du dich, oh, warum schwimme ich mit meinen Finanzen? Aber wenn du vielleicht auch sagst, hey, und ich möchte auch auf den Wegen von Gott vertrauen und möchte ihm seinen Teil geben, dann wirst du merken, dass er mehr Gewicht bekommt und dass er auch dort deine Finanzen segnet und verändert. Ja, das ist ein Konzept, das ist einfach Gottes Aussage in deinem Leben. Das ist die Bibel. Die Bibel verändert. Gott verändert. Dafür hat uns Gott das alles gegeben. Ja, das ist nicht, dass wir nur Spaß haben jetzt in der Kirche und es cool finden. Und ich sage eins, ey, wenn wir Gott unser Leben verändern lassen, dann hast du mehr Freude von innen raus, dass du dir überhaupt irgendwo anders geben lassen kannst. Du wirst merken, du wirst vielleicht einfach mal in deinem Zimmer sitzen, ohne dass du jetzt einen coolen irgendwas Tolles gemacht hast oder irgendein tolles, keine Ahnung, Erlebnis hattest. Und wirst einfach froh sein. Du wirst einfach merken, hey, was Gott jetzt, du merkst einfach, wie Gott da ist. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere mal erlebt hat mit einem Partner, also wer schon mal einen Partner hatte, hat vielleicht schon mal diese Momente gehabt mit einem Partner, wo man einfach nebeneinander sitzt und einfach nur glücklich und verliebt ist, oder? Und man ist einfach so, wow, ja, Hammer. Hey, und so kann es, und viel, viel stärker möchte das auch mit Gott sein, weil es auch eine Beziehung ist. Er möchte mit uns dorthin kommen. Er möchte uns verändern. Er möchte uns verändern. Er möchte uns durch Liebe verändern. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar zu Liebe bedeutet Taten. Liebe bedeutet Taten. Weil es eben auch die Sache wieder, hey, wenn du mit Gott lebst und seine Liebe empfängst und von ihm verändert wirst, wird es automatisch bedeuten, dass sich was tut, dass du was veränderst. Dass du anfängst zu dienen, dass du anfängst, auch deinen Nächsten zu lieben. Ja, stell dir vor, das ist jetzt okay, oder zum Beispiel hier, ich stehe jetzt hier in einem Scheinwerferlicht. Der Scheinwerfer, diesen wahrscheinlich so 1000 Watt Ding, gell? Und da wird man ziemlich warm. Also mir ist jetzt ziemlich warm wegen dem Scheinwerfer. Sicher auch, weil ich einfach in Rage bin, aber sicher auch, weil es einfach warm ist, ja. Und wenn ich jetzt von diesem Scheinwerfer angestrahlt werde und aufgeheizt werde, dann strahle ich diese Wärme wieder ab. Wenn du in der Sonne stehst, merkst du es auch, wenn du in der Sonne stehst, dann strahlt diese Wärme wieder ab. Ja? Und so ist es auch, wenn wir in der Liebe von Gott stehen, wenn wir Gottes Liebe empfangen, strahlen wir diese Liebe wieder ab. Das ist ein ganz normaler Prozess. Das ist ganz Normales. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon gemerkt, wenn er seine Beziehung mit Gott intensiviert, dir näher wird, dann merkst du plötzlich, dass du in Beziehungen zum Beispiel, dass du da viel, viel liebender bist, dass du dann nicht mehr so schnell irgendwie auf 180 bist, dass du vergeben kannst, dass du was Gutes tust, dass du eine Person irgendwie siehst, der eine Not hat und du hilfst ihm. Ich weiß es nicht, ja, was es bei dir in deinem Leben auch ist. Aber genau diese Liebe, die Gott dir gibt, wird auch dein Umfeld verändern. Und genau dafür hat uns Gott auch hier hergestellt. Wir müssen nicht immer auch nur warten auf jetzt die großen, auf das große Wirken von Gott, sondern wenn du mit Gott lebst, dann bist du das große Wirken von Gott. Dann möchte Gott dich gebrauchen. Und ich glaube auch, dass wir ein Problem haben, dass wir als Christen häufig diesen Minderwert haben, wo du denkst, nein, ich kann nicht dieses Wirken Gottes sein. Ich kann nicht so von Gott gebraucht werden. Und doch, genau das ist es. Genau du kannst was verändern. Das muss nicht die Welt verändern, aber es kann einfach deinen Nächsten verändern. Es kann dein Arbeitskollege sein, es kann deine Kinder sein, es kann dein Partner sein, es kann dein Sitznachbar in der Schule sein, wer auch immer, deine Nachbarn, whatever. Ja. Und wenn wir das wirklich auch so leben, dann verändert sich was. Kleine Story vielleicht noch. Es ist ja gerade so großes Flüchtlingskrise, großes Thema, viele Flüchtlinge, die kommen. Und meine Eltern, sie haben jetzt am Wochenende, haben sie immer so einen syrischen, so einen achtjährigen Jungen einfach bei sich. Ja, kann unter der Woche noch nicht dort sein, aber am Wochenende kann er zu ihnen kommen. Und ja, er ist muslimisch aufgewachsen, auch in dem Land. Und er ist jetzt regelmäßig eben dort am Wochenende auch bei meinen Eltern. Und ich bin jetzt auch regelmäßig hin einfach, so mit ihm auch Kontakt pflegen. Weil das ist so was Krasses. Ich weiß einfach, wenn ich ihm diese Liebe von Jesus auch einfach mitgeben kann und wenn er sie bei uns erlebt, wird er sie selber auch bekommen. Und wenn er sie empfangen hat, dann wird er sie auch leben und wird sein Herz verändern. Und ich weiß auch nicht, was daraus wird aus seinem Leben. Vielleicht ist es für mich im Moment eine einzige kleine Person, in die ich einfach mal ein paar gute Sachen rein investiere, denen ich was Gutes tue, mit dem ich Zeit verbringe, dem ich zuhöre, wenn er erzählt, wie sein Nachbars Gesicht weggefetzt wurde. Ja? Aber ich weiß nicht, wo er vielleicht in 10 oder 20 Jahren steht. Wenn er wirklich auch von der Liebe von Gott verändert wurde. Vielleicht wird er jemand sein, der zurück nach Syrien geht und dort für Gott geht und da den Unterschied macht. Und dort die Gewalt oder was auch immer dort alles auch ist, dass er dagegen vorgeht mit Liebe. Ich weiß es nicht, es liegt nicht in meiner Hand, aber ich weiß, dass jetzt gerade diese Person hergestellt wurde, um ihm zu dienen und um dort was reinzugeben. Das bedeutet, Liebe verändert. Das bedeutet, ich verlasse mal meine Komfortzone und dass ich sage, okay, ich habe eh so viel zu tun und ich investiere jetzt auch mal Zeit, ein paar Stündchen und bin dort. Und dann verändert sich's was. Oder ist vielleicht auch bei, ich weiß nicht, was in deinem Umfeld ist. Ja, wir haben alle Menschen in unserem Umfeld. Es gibt überall jemand, wo man investieren kann, wo man was Gutes tun kann, wo wir die Liebe von Gott einfach reingeben können. Ja, Liebe bedeutet Taten. Das gehört zusammen. Es gehört zusammen, dass wir tätig werden. Und ich möchte dich jetzt heute, würde ich auf diese drei Punkte eigentlich nochmal kurz zusammenfassen. Und zwar als erstes, wie ist deine Liebe zu Jesus? Wie ist diese Liebe zu Jesus? Nimm diese Frage mit, schreib sie dir auf und reflektiere darüber. Weil ich stelle mir jeden Tag, wenn ich aufstehe, diese Frage, wie ist meine Liebe zu Jesus? Und wenn ich dann mal merke, es nimmt ab, dann nehme ich mir ganz gezielt und bewusst Zeit, um sie wieder aufzubauen, um wieder ins Licht zu stehen, Und wenn du sagen, okay Gott, und jetzt möchte ich nach dir schauen, möchte ich wieder Kontakt mit dir suchen, möchte ich von dir erfüllt werden. Und das Spannende ist, er gibt sie uns auch wieder. Wenn wir nur suchen, ja. Wenn du anklopfst, wird er dir auftun. Das ist Gott. Er möchte, dass du nach ihm suchst. Und es ist jetzt, das ist nicht einfach nur ein Spiel, dieser Glaube. Diese Beziehung mit Jesus ist nicht irgend so ein Spiel, irgend so ein, wo wir halt irgendwas, es ist nicht eine Nebensache im Leben, sondern es ist Priorität Nummer eins im Leben. Weil Gott alles ist. Und wenn Gott wegfällt, dann ist alles unnötig in deinem Leben. Bringt alles nichts? Bringt nichts? Ja, ohne Gott bringt nichts. Sir, wie ist deine Liebe zu Jesus? Nimm diese Frage diese Woche mit. Stell sie dir. Mach sie dir als Wecker um 9 Uhr, wenn du dann bei der Arbeit bist, dass dich fragt, wie ist meine Liebe zu Jesus? Hey, und wenn du dann diese Frage gestellt wirst, dann sag, oh Gott, auch wenn es mir schwerfällt und ich trete jetzt durch zu dir und ich möchte jetzt wirklich auch sagen, und auch wenn es mir schwerfällt, ich möchte dich mehr lieben lernen und ich möchte dir diese Liebe auch erwidern, ich möchte dir zurückgeben, ich möchte sie dir auch geben. Und dann stell dir die Frage auch so, liebst du Jesus um seinetwillen oder um deinetwillen? Und dann geh auf diesen Weg und sag, und ich möchte es, Gott, um deinetwillen. Nicht um meinetwillen. Nicht, weil ich jetzt wieder bekomme, sondern einfach mit dir zu leben, Gott. Und dann Punkt Nummer 3. Liebe bedeutet Taten. Nimm dir eine einzige Sache diese Woche vor, wo du investieren kannst. In deine Kinder, in deine Nachbarn, in deinen Partner, in wen auch immer, ja. Und dann garantiere ich, dass sich etwas verändern wird. Geht auf diesen Prozess hier mit, dass Jesus nicht nur irgend so ein Konzept in deinem Leben ist, sondern dass er wirklich der Fels in deinem Leben wird. Und dann, wenn er der Fels ist, dann wird aus diesem Dreck hier, wird dein sauberes Bild und du wirst Jesus ähnlich.